Mal ehrlich, fühlt sich Führung für Sie gerade eher nach einem sicheren Kurs an oder eher wie eine wilde Kajakfahrt durchs Unbekannte? Veränderung ist zu einem Dauerzustand geworden und das eigene Gehirn rattert permanent auf Hochtouren. In der heutigen Folge erfahren Sie, was Sie aus den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung für ein stabiles Ich in stürmischen Zeiten berücksichtigen können. Und Sie halten natürlich auch wieder ganz konkrete Tipps, die Sie direkt in Ihrem Führungsalltag anwenden können. Ja, wie werden Sie also Masters of Change? Das erfahren Sie hier.
Wir sind
Ariane Berz
und Andreas Lohr. Wir sind die Hosts des Podcasts Neues Führen, Neue Haltung. In diesem Podcast erhalten Sie etwas andere Impulse für Ihren Führungsalltag. Und jetzt zurück zu unserer neuen Folge.
Andreas, zu Beginn in unserem Podcast Masters of Change. Was bedeutet für dich denn persönlich Veränderung?
Also Veränderung, finde ich erstmal ganz wichtig, braucht unbedingt, dass wir loslassen können. Dass wir zwar, ich genieße mein Leben, ich mache die Dinge, die anliegen, mit so gut es geht, mit Freude. Aber manchmal kommt eben die Zeit, wo man Dinge loslassen muss. Und das bedeutet Veränderung. Und das lernt man übrigens, ich meditiere seit 28 Jahren oder 25 Jahren. Und das aber mit einer Ausrichtung im Glauben. Ja, für mich als Christ meditiere ich. Und da lernt man diese ganzen Dinge. Man lernt auch vieles, was wir heute hören werden, als rein psychologische, säkuläre Tipps, lernt man eigentlich in der Meditation, wer man einen Glauben damit hat. Zum Beispiel bei den Buddhisten, hier ist ganz zentral die Gleichmut, dass ich lerne, Gleichmut zu entwickeln. Also egal, wie sich vielleicht Dinge im Außen verändern, dass ich nicht aus meiner Gütefalle, aus meinem Mitgefühl oder aus meiner Fähigkeit, mich mit anderen freuen zu können. Buddhisten Gleichmut, die Jesuiten nennen das Indifferenz. Mhm. Und einen Jesuiten, den ich sehr schätze, der Christian Ruteshauser, der nennt das die spirituelle Relativitätstheorie. Also aus meiner Sicht ist entscheidend, dass ich, wenn sich Dinge verändern, nicht meine Liebe verliere.
Mhm. Ich glaube, die Liebe zu behalten und gleichzeitig auch lernen loszulassen, so habe ich das jetzt mal rausgehört bei dir. Mhm. Da ergänze ich vielleicht noch so meine Perspektive, da kommt, glaube ich, wieder der Kopfmensch bei mir durch auf der einen Seite, weil ich sehe Veränderung ja einfach auch als eine Chance. Chance, dass was Neues daraus entstehen kann, heißt nicht immer, dass es vielleicht rückblickend alles gut ist, was aus einer Veränderung kommt. Aber ich sehe es immer erstmal als eine Chance, dass ich etwas gestalten, dass ich etwas Neues entwickeln kann. Und deswegen sind für mich Veränderungen eher positiv belegt, weil ich es immer wieder als Chance nutzen kann.
Wäre für mich eine Form von in der Liebe bleiben. Ja, weil Chancen sehen statt klagen, jammern, Chancen sehen, weitergehen. Wo geht der Weg jetzt für mich weiter? Heißt für mich auch, in der Liebe zu bleiben.
Und dann wollen wir mal reinhüpfen, Andreas. Wir haben ja gesagt, das Thema, die neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die wir auch hier gerne nochmal so als Grundlage erst teilen möchten, bevor wir natürlich dann auch wieder ganz konkrete Tipps unseren Führungskräften mitgeben möchten. Warum fällt es uns Menschen denn so schwer, mit Veränderungen umzugehen? Ich glaube, so grundsätzlich vielleicht auch.
Also ist rein, wenn wir wieder wissenschaftlich bleiben, nicht spirituell, aus der Hirnforschung würde man sagen, dass das einfach das Gehirn enorme Energie kostet. Wenn Dinge wir sind viel auch im Autopiloten unterwegs, wir haben starke Erwartungen und wenn aber da jetzt Abweichung kommt von dieser Erwartung und wir müssen uns darauf einstellen, dann kostet das allein dem Gehirn schon sehr viel Kraft und Energie. Und das merken wir oft daran, dass wir dann unsicher werden, entmutigt, gereizt, gestresst oder genervt.
Auf der anderen Seite ist ja ein Autopilot ja auch hilfreich, ne? Dass wir sagen, wir haben schon bei gewissen Dingen routinierte Abläufe, dass wir nicht jedes Mal drüber nachdenken müssen, wie putze ich mir denn jetzt die Zähne. Das kann ja auch hilfreich sein, oder?
Es ist sehr, sehr hilfreich. Ja, ohne den könnten wir gar nicht überleben. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es auch, glaube ich, Zahlen. Ja, ich glaube, 80, 90, weiß nicht, wie viel Prozent laufen im Autopiloten ab, sonst könnten wir das gar nicht schaffen. Und der ist sehr wertvoll natürlich.
Also auf der einen Seite den Autopiloten zu berücksichtigen. Und wenn wir den verlassen, das ist aber das, was fürs Gehirn anstrengend ist.
Genau. Ja. Wenn ich dann aber in der Liebe bleiben kann oder die Chance sehe, dann kann ich vielleicht auch die Mühe auf mich nehmen, die es halt jetzt kostet, diese Veränderung wieder neu zu gestalten.
Da schauen wir gleich nochmal drauf, was es dann konkret heißt, auch in der Liebe zu bleiben oder was wir daraus für Tipps ableiten können. Vielleicht nochmal so ein bisschen zurückgehend, wie ist denn unser Hirn programmiert und wie passt das einfach auch zu unserer heutigen Arbeitswelt?
Ich finde ja sehr spannend schon das Buch von den Tomorrow Mind, ja, von Martin Seligman und Gabriela Rosen-Kellermann. Also Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie, einer der bedeutendsten Psychologen unserer Zeit. Und die haben da eben so ein schönes Buch geschrieben, wo sie darauf hinweisen, dass wir ja im Grunde so ein Jäger- und Sammlergehirn immer noch haben, ja, was sich in wie vielen Jahrtausenden entwickelt hat. Und dieses Jäger- und Sammlergehirn ist eigentlich konditioniert für einen 5-Stunden-Arbeitstag, für ein Leben in Gemeinschaft, für ein kreatives Erkunden von neuen Terrains und für eine ständige Verbundenheit mit der Natur. Ja, und schon als es dann in diese Ackerbauphase ging, war das schon schwierig für das Gehirn, ja, weil da hat man schon striktere Abläufe gehabt. Und die industrielle Revolution, die dann gekommen ist, war natürlich der Horror, ja, wo Leute da an Fließbändern, weiß ich nicht, 14 Stunden, 16 Stunden immer das Gleiche wie Maschinen da handeln mussten. Die waren total gelangweilt, es war enorm anstrengend. Das war zwar irgendwie ein Riesenfortschritt für die Menschheit, aber auch ein Riesenleiden für Milliarden von Menschen. Der Yuval Harari, der Historiker nennt das eigentlich den großen Betrug. Wir haben uns eigentlich selber reingelegt, ja.
Das heißt, dass unser Gehirn eigentlich mit diesen ganzen Entwicklungen, technologischen Entwicklungen, in Summe, wie sich unsere Welt verändert hat, eigentlich nach wie vor eigentlich gar nicht dafür gemacht ist.
Gar nicht dafür, aber jetzt kommt eben dieses Jäger- und Sammlergehirn, das war ein Gehirn von Generalisten, da musste man irgendwie alles können, ja, nicht nur eine spezielle Sache. Man war Generalist, man war anpassungsfähig, man musste ja dauernd irgendwie sich auf neue Situationen einstellen. Und die waren sehr kreativ und innovativ. Ja, wie fange ich jetzt die nächste Beute und so weiter? Und genau das sind Dinge, die wir eigentlich heute wieder gebrauchen können. Also das kann vielleicht ein bisschen Hoffnung geben und Zuversicht, dass wir eigentlich Dinge, die wir jetzt in diesem schnellen Wandel dringend brauchen, dass die eigentlich tiefst in uns schon angelegt sind.
Okay, das heißt so diese generalistische auf der einen Seite viele Dinge im Blick zu haben, nur kreativ zu sein, auch um immer wieder Lösungen zu finden, wie erlege ich den Bären, was für Werkzeuge brauche ich dazu, also dann doch schon, dass die Dinge auch ein Stück weit genetisch in uns verankert sind.
Genau, im Gehirn, tief, ja. Da gab es nicht den einen, der nur irgendwie irgendein Pfeil geschnitzt hat oder eine Kerbe von einem Pfeil geschnitzt hat, du hast alles gemacht.
Okay. Ja, es stimmt. Wenn man sich das so aus der Geschichte nochmal ins Bewusstsein ruft, stimmt das absolut. Und gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen ja 5 Stunden Arbeiten, Bezug zur Natur, ja alles andere als das, was wir im Moment jetzt ja auch erleben.
Vielleicht kommen wir da ja wieder hin. Das wäre ja meine Vision, ja. KI, Roboter und so weiter. Wir produzieren Berge von Zeug, die kein Mensch braucht. Vielleicht könnte das ja dann auch ein Ziel sein, wenn dann alle 5 Stunden am Tag nur noch arbeiten müssen, aber im Grunde für alles gesorgt ist, dann können wir uns wieder viel mehr um unsere Gemeinschaft kümmern, um unsere Lieben und wir können neue Ideen entwickeln. Da geht es uns doch allen viel besser.
Das ist auf jeden Fall eine Zukunft, die ich absolut unterstützen und unterstreichen möchte, dieses Bild. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wie kommen wir da vielleicht auch hin, was ist wichtig oder hilfreich? Und Brad Stolberg hat in seinem Buch, was du ja auch hier mit gleich aufgreifen wirst, robuste Flexibilität als eine ganz wichtige Eigenschaft oder, sag ich mal, als ein Handwerkszeug tituliert, was uns hilft, Masters of Change zu werden. Was kann ich mir denn jetzt grob erstmal, Andreas, unter robuster Flexibilität vorstellen?
Also wie du schon gesagt hast, das Buch heißt Master of Change. Ich finde das so einen wunderschönen Begriff, dass wir Meister werden in dieser Veränderung. Er sagt, robuste Flexibilität erkennt an, dass es nach Phasen der Unordnung einfach kein Zurück mehr gibt zu dem Zustand davor. Im Grunde loslassen. Ja. Mhm. Und wer damit rechnet, dass sich alles wandelt, wird von einer Veränderung nicht auf dem falschen Fuß erwischt.
Okay.
Ja, und das übrigens zutiefst buddhistisch, sagen die Buddhisten auch, ja, seit 2500 Jahren.
Ja.
Also, nur mal by the way.
Also wenn man so die Grundhaltung einnimmt, grundsätzlich, es wird nicht wieder diese vielleicht ruhigere, frühere Zeit kommen. Und je mehr man sich darauf einstellt, dass immer alles in Bewegung und in Veränderung bleibt, umso flexibler kann man mit der Veränderung auch umgehen.
Genau, es gibt da auch einen aktuellen schönen Artikel darüber in Psychologie Heute, diese Zeitschrift, ja, Psychologie Heute im Februar diesen Jahres 2025. Und da weisen die auch darauf hin, in ihrer Recherche, dass man sich auch klar machen muss, wir wollen immer zurück zur Ruhe, ja. Aber im Erwachsenenleben ereilen uns im Schnitt 36 Ereignisse, die alles auf den Kopf stellen, geht da.
Hey.
Also einfach zurück zur Ruhe.
Wird so nicht mehr funktionieren.
Hier nach vorne, zur neuen Ruhe.
Okay. Das ist dann ja vielleicht auch eine schöne Überleitung, Andreas. Blick nach vorne. Kern unseres Podcasts ist ja auch, dass wir Führungskräften ja auch Werkzeuge an die Hand geben möchten, die sie konkret in ihrem Führungsalltag auch anwenden können. Wenn wir jetzt von dieser Grundhaltung ausgehen, robuste Flexibilität, was sind denn da auch vielleicht die 5 wichtigsten Tipps, die du mitgeben kannst, wie wir uns das aneignen können, auch diese Haltung letztendlich?
Also wir werden jetzt 5 Tipps vorstellen. Der Tipp Nummer 1 wäre einfach erstmal, sollen wir die in der Reihe nachmachen oder soll ich die jetzt aufzählen?
Ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach durch, starten vielleicht mit Tipp 1 und dann gehen wir weiter.
Genau, also Tipp 1 heißt eine neue Perspektive auf sich selbst einnehmen.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Wird hier zum Beispiel ein Beispiel genannt. Es ist der Schollerbach, ein Maler, der blind wurde. Ja, man denkt man sich, um Gottes Willen, was soll das jetzt sein? Als Maler bin ich blind. Und der hat dann irgendwann erkannt, okay, ich kann jetzt vielleicht keine Details mehr malen, aber wenn ich jetzt male, kann ich viel mehr was anderes ausdrücken, nämlich mich selbst.
Mhm.
Wären ganz andere Bilder. Der war wahrscheinlich auch erfolgreich damit. Ja, ich kannte ihn nicht.
Ja.
Ja, und dann, ja.
Ariane? Genau, ich habe nur gesagt, und wie würde ich das jetzt auf den Führungsalltag oder auf mich als Person übertragen? Was würde dir da einfallen? Wie lässt sich das da integrieren? Also eine andere Perspektive auf sich selbst?
Mal vielleicht doch mal über die eigene Rolle nachdenken. Was habe ich denn für ein Selbstbild? Vielleicht passt es ja gar nicht mehr in die Zeit, die wir jetzt haben, in die Teamstruktur. Vielleicht muss man über Rollen nachdenken dann, ja, die man sich gegeben hat. Und vielleicht muss man Rollen verändern, anders neu definieren.
Und vielleicht
ja.
Und vielleicht auch dann mit dieser neuen Rolle auch zu sagen, was erlaube ich mir damit vielleicht auch? Wie kann ich vielleicht auch ein Stück weit großzügiger zu mir selbst sein? Wir hatten das ja ganz häufig auch das Thema, vielleicht nochmal so diese Souveränität, zweite Ordnung, als auch als Führungskraft, dass man vielleicht...
Genau, und wenn ich da auch noch souverän bleibe in dem Ganzen, ja, ich habe zwar nicht mehr, ich habe die Struktur nicht mehr so souverän im Griff wie vorher, weil es hat sich alles verändert, aber ich bleibe souverän darin, dass ich jetzt diesen Wandel meistere und mal gucke, wie du schon sagst, wo sind jetzt die Chancen? Wo geht der Weg weiter? Wie müssen wir uns umstellen? Hm. Wie strukturieren wir um? Wie bauen wir Prozesse um? Wie finden wir neue Rollen? Ja, aber unser Ziel ist dasselbe, unserem Kunden einen Nutzen, einen Mehrwert zu liefern.
Ja. Also Tipp 1 ist nochmal so eine neue Perspektive auf sich selbst zu bekommen, um dann einfach auch robuste Flexibilität zu leben. Tipp Nummer 2, was ist dieser denn, was Führungskräfte tun können?
Also den finde ich total schön. Da heißt es so, den innere Werte als Kompass verwenden. Ja, da gab es eine Studie, wo Menschen in der einen Gruppe erstmal so eine Werteübung gemacht haben. Die haben praktisch einen Text geschrieben, über was ist eigentlich ihnen wichtig, ein Aufsatz, ja, über ihre Core Values. Und dann hat sich gezeigt, dass die viel offener waren, bereiter waren und es ihnen leichter gefallen ist, eine Veränderung anzunehmen und ihr Verhalten zu verändern. Dann dieser schöne Satz, sobald wir uns auf unsere inneren Werte besinnen, können wir trotz aller Veränderung dieselben bleiben.
Also sich selbst treu zu bleiben, wenn man weiß, für was man steht.
Genau. Das ist übrigens auch was man so als gläubiger Mensch, ich richte mich aus, ja, auf den lieben Gott, auf, ich weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind, weiß ich. Ja, du auch, Ariane, wir sind alles Gottes geliebte Kinder. Wenn ich das schon mal weiß, kann ich leichter einen Schritt weitergehen.
Wie kann ich mir denn vielleicht aber auch, es ist so schön gesagt, nur meiner Werte bewusst werden? Ich glaube, das ist ja schon auch ein größeres Thema. Ich weiß nicht, ob hier jeder seine Werte kennt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man sich damit nochmal intensiver auseinandersetzen kann?
Also da würde ich dann vielleicht dann doch mal, wenn man da Schwierigkeiten hat, sich auch mal ein Coaching überlegen. Wir bieten ja auch Coachings an, ja, dann reden wir drüber. Ein wunderschönes System, was ich empfehlen kann, sind diese 24 Charakterstärken, dieses VIA-System, weil das VIA steht für Values in Action, Werte, in die ich lebe. Und das hat übrigens, wir haben mit Martin Seligman angefangen, ja, als er dann Präsident war der amerikanischen psychologischen Vereinigung haben, war er Mitleiter dieses Forschungsteams von 55 Forschern, die 3 Jahre lang sich damit beschäftigt haben, mit der Frage, was macht eigentlich einen guten Charakter aus? Und was davon ist universell, unabhängig von Tradition und Kultur? Und das sind 24 so Charakterstärken oder so, Core Values entstanden. Damit könnte ich mich zum Beispiel beschäftigen. Das wäre so mal ein Anhaltspunkt.
Gibt es auch einen kostenfreien Test auch im Internet, um so seine Stärken oder die Values in Action auch zu finden? Den verlinken wir auch hier gerne in den Shownotes und ich kann das auch nur empfehlen, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt, weil ja natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, die inneren Werte sind der Kompass, auch für turbulente Zeiten.
Es gibt da, glaube ich, sogar ein System, wenn sich das nicht geändert hat, wo im Grunde das ganze Team könnte das ausfüllen. Ja, und dann könnte man mal gucken, ja, weil nur weil einer gut Englisch kann, muss er vielleicht nicht immer übersetzen, sondern was liegt denn den einzelnen Teammitgliedern, was ist ihnen wirklich wichtig und danach vielleicht auch Jobs verteilen oder Aufgaben verteilen.
Ja, wieder Stärken und das sind die inneren Werte, sind ja die gelebten Stärken.
Es ist im Grunde Wertschätzung, oder? Ich lerne mal die Werte überhaupt kennen, die ich habe und die andere haben. Das ist oft schon ein Riesen-Hallo. Ach, der hat ja einfach einen ganz anderen Wert als ich. Ach so, aber das ist auch wertvoll, weil wenn wir uns jetzt so und so organisieren, dann kommt dieser Wert zu tragen und meine Werte kommen auch zu tragen und dann entsteht etwas Wertvolles.
Absolut. Also so die inneren Werte als Kompass zu nutzen, auch für turbulente Zeiten, das ist der zweite Tipp, den wir hier mitgeben, und sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Der dritte Tipp ist das Thema Selbstdistanzierung, Andreas. Was kann ich mir denn damit genauer noch vorstellen?
Da haben die auch wieder so eine wunderschöne psychologische Übung und wo es dann Studien dazu gibt, ja. Im Grunde kenne ich das alles aus dem spirituellen Meditieren auch, ja. Aber hier der psychologische Tipp ist, in dieser Studie haben Menschen einen Brief an sich selbst geschrieben, ja. Und in der einen Gruppe war der in Ich-Form. Zum Beispiel sowas, ich fürchte mich, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. In der zweiten Gruppe haben die Menschen den Brief in Du-Form geschrieben. Da stand dann zum Beispiel sowas, ja, mein Lieber, ich glaube, du hast Angst. Oder das ist jetzt schwierig für dich. Oder wie sagt Christine Neff immer so schön, armer Schatz, das ist jetzt schwierig für dich. Ja? So, in Du-Form reden und wir in der Gruppe, die diese Du-Perspektive mal eingenommen haben, für einen Brief lang zum Beispiel, die waren dann dreimal häufiger dazu bereit, so die neue Aufgabe, die anstand, auch mutig anzugehen.
Also Selbstdistanzierung heißt im Prinzip immer so eine andere Perspektive einzunehmen und nicht vielleicht Teil des Problems zu sein, sondern so ein bisschen Abstand zu gewinnen und von außen sich die Situation nochmal anzuschauen.
Also wie so ein Blick von außen oder du schaust dir an, wie wärst du in anderen Beispiel geben, die so, ich stelle mir vor, ich bin wie die Fliege an der Wand. Ja, ich gucke von außen auf mich. Im Meditieren tust du das ja auch. Ja? Du nimmst einfach wahr, da ist Angst in meinem Körper oder da ist dieser Gedanke. Aber ich bin nicht dieser Gedanke. Ich bin auch nicht die Angst. Ich bin auch noch da. Ja, da ist dieses Gefühl, da ist jenes Gefühl, da ist dieser Gedanke, da ist jener Gedanke, aber ich bin das nicht. Ich bin auch noch da. Und jetzt kann ich mal gucken, wenn ich mich nicht da so verhafte und identifiziere, was dann so alles als nächstes möglich ist.
Im NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, sagt man auch nochmal, dissoziiert sein, also ja, nicht in die Situation einzutauchen, also assoziiert zu sein, sondern den Schritt zur Seite zu treten und mal von der anderen Perspektive auf sich selber zu schauen oder auf die Situation, weil man dann einfach auch wieder den Lösungsspielraum größer macht, also wenn man so in der Situation gefangen ist.
Siehst du, das sind alles coole Tipps. Ja, ich bin so ganz begeistert, dass so die Wissenschaft das jetzt alles entdeckt und in schönen Studien untersucht und Begriffe dafür findet. Aber im Grunde ist es das, wer in einem spirituellen Umfeld wahrhaft meditiert, der macht es seit Buddha, seit 2500 Jahren.
Ja, und ja? Gleichzeitig braucht jeder Mensch unterschiedliche Zugänge. Und wie gesagt, ich glaube, das ist dann ja auch die Vielfalt, zu sagen, der eine hat den Zugang über den Weg, der andere hat den Zugang über die Wissenschaft oder der andere über die Religion. Und ich glaube, das braucht einfach in der jetzigen Zeit ganz viele Zugänge und eine Vielfalt einfach auch. Ne?
Finde ich auch toll, ja. Ich feiere das ja auch. Darum mache ich ja auch hier mit dir diesen Job. Ich feiere das. Nur heute habe ich mir gedacht, das muss ich mal darauf hinweisen. So toll diese ganzen Erkenntnisse auch sind, es gibt es im Grunde schon lange.
Gut.
Ja, und ich bin froh, dass wir aber jetzt mal eine Brücke bauen können zwischen Wissenschaft und Spiritualität.
Ja. Und wichtig ist vor allem, dass wir die Menschen da gut begleiten mit all den wilden Zeiten oder in all diesen wilden Zeiten, um zu schauen, was hält Menschen einfach auch und vor allem auch gerade die Führungskräfte stabil. Und deswegen der vierte Tipp, Andreas, den wir hier noch gerne teilen möchten. Was können wir tun, um da dann auch entsprechend robust, flexibel zu sein?
Also den finde ich wunderschön, ja, weil das kenne ich natürlich auch so aus der Spiritualität, ist die innere Kapitulation. Weil manchmal helfen diese Tricks der Psychologie, helfen manchmal nicht gleich. Wenn wirklich ein Schicksalsschlag kommt, eine fundamentale Veränderung, irgendwann kommt man vielleicht in diesem Leben oder ist sicher jeder schon mal an den Punkt gekommen und vielleicht auch nicht nur einmal, wo man erstmal denkt, boah, jetzt schaffe ich es gerade gar nicht mehr. Ja, ich schaff's nicht mehr, irgendwie die Chance zu sehen. Und das ist auch okay. Ja, die Chance, dann hilft nur mit einer gewissen Geduld, wird hier empfohlen. Steht übrigens schon beim Apostel Paulus auch, ja. Die Liebe ist langmütig, Geduld brauchen wir. Und da hilft es auch, jetzt rein modern psychologisch, zu sagen, unsere Probleme werden manchmal kleiner, wenn unser Ich kleiner wird. Ja, und das könnte zum Beispiel helfen, in die Natur zu gehen. Ehrfurcht. Ich stehe auf dem Berg. Ja, ich merke, ich kann nicht mehr weiter, aber ich stehe hier auf dem Berg und irgendwie sehe mal die Schönheit der Natur. Ja, oder Reinhard May, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich verbinde mich mit etwas, das einfach größer ist wie mein Ich. Und dann kann ich mich mit dieser Veränderung, so kann ich auch dieser Veränderung begegnen, bei der mir im Augenblick nicht einfällt, wo geht jetzt eigentlich der Weg weiter? Wie kann ich das gestalten? Es ist wirklich ein Schock.
Also das, die eigene Perspektive vielleicht ein bisschen größer zu machen, um von oben runter zu schauen, wo, glaube ich, dann auch die Probleme auch wieder kleiner werden oder sich vielleicht auch in Relation sich auch bewusst zu machen im Vergleich zu, ist vielleicht das eigene Anliegen gar nicht mehr so groß.
das Ich kleiner machen kann.
Ja.
Und sich vielleicht auch Dinge bewusst machen. Mir hilft dann unglaublich, mir auch Dinge bewusst zu machen, die halt noch gut sind in meinem Leben. Ja. Und zum Beispiel mit Dankbarkeit zu arbeiten für das, was alles noch da ist und gut ist. Ja, dann weiß ich zwar immer noch nicht, wie es weitergeht, was der nächste Schritt ist, aber die Dankbarkeit hilft mir schon wieder, Boden unter den Füßen zu kriegen. Ist für mich auch eine Form von Liebe übrigens.
Dankbarkeit hatten wir ja auch einen eigenen Podcast auch mal so gemacht. Die können wir auch gerne hier in den Shownotes verlinken. Und ja, mit Blick auf die Zeit, wir sind schon fast wieder am Ende unseres Podcasts hier angekommen, Andreas, aber wir haben gesagt, 5 Tipps. Was ist denn jetzt noch der 5. Tipp, den wir mitgeben können?
Ja, hier ist der, gibt's die Empfehlung der Selbstaffirmation, ja, und um die Identität wiederherzustellen. Und da ist jetzt bei Affirmation, muss man aufpassen, da ist es nicht gemeint, es gibt viele so Affirmationstipps da draußen nach dem Motto, ich bin der Allergrößte, also darum geht's jetzt nicht. Es ist wichtig, was sehr Spezifisches zu finden, auch aus dem Bereich, wo es bei mir noch gut läuft in meinem Leben. Ein Bereich, der mir wichtig ist, vielleicht auch ein Bereich, der mit dieser Bedrohung, die gerade da ist, nichts zu tun hat. Und auch was, was realistisch ist, also was wirklich da ist, was ich mir nicht einbilde oder vormache. Ja, wenn ich mir einbilde, vorrede, ich bin der Allergrößte, das glaube ich ja selber nicht. Ja, gut, manche glauben, Trump würde es wahrscheinlich glauben, ja, der muss sich es nicht einreden. So, aber es muss realistisch sein, echt.
Sowas zum Beispiel wie, ja, ich vertraue auf meine Stärken, ich vertraue auf meine Erfahrung, dass ich die letzten 10 Jahre auch alles gut gemeistert habe.
Genau, und da könntest du dir eine ganz konkrete Situation zum Beispiel vorstellen, wo du das geschafft hast, wie du das geschafft hast, ja? Ah, damals. Ja, dann erinnerst du dich an die Situation und überlegst dir mal, wie, was habe ich da gespürt, was habe ich gesehen, wie hat sich das angefühlt? Du kannst auch diese Situation, kannst vielleicht ein paar Sätze drüber schreiben, ja, oder gibt auch ein wunderschönes Übung, expressives Schreiben. Einfach mal 15 Minuten schreiben. Immer schreiben, 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 ja. Selbst wenn dann so Gedanken kommen wie so eine blöde Übung, dann schreibe ich hin, so eine blöde Übung. Und das 15 Minuten lang über ein Thema, wo es gut war, ja, wo du jetzt zum Beispiel mit deinen Stärken erfolgreich warst.
Also Sicht auf der eigenen inneren Ressourcen damit auch bewusst zu werden.
Genau. Dinge, die aber wirklich passiert sind oder die wirklich da sind, sich nichts vormachen, keine Manipulation, etwas, was wirklich schon da war oder in dir ist.
Okay. Ja, ich glaube, das sind einfach nochmal auch schöne Impulse, die jeder für sich, natürlich die Führungskräfte auch anwenden können, um ja robust, flexibel auch zu sein, mit dem Thema ja eine neue Perspektive auf sich selbst auch mal zu bekommen, einzunehmen, die inneren Werte als Kompass auch beizubehalten oder sich auch mal diesen bewusst zu werden, eine gewisse Distanz zu sich selber manchmal auch zu bekommen, so eine Selbstdistanzierung, eine innere Kapitulation oder auch mal zu sagen, es ist halt so und dafür brauche ich eine gewisse Geduld. Und auch zu sagen, ja, welche Ressourcen habe ich denn, das mit als positive Affirmation auf Basis realistischer und erlebter Erfahrungen, sich das auch wieder bewusst zu machen. Auch das sind ganz wichtige Eigenschaften, damit wir gut durch diese Wildwasserzeiten kommen. Und Andreas, vielleicht noch mal zum Schluss als Impuls, wenn du diese Folge jetzt noch mal in einem Satz zusammenfassen musst, so als zum Thema, wie werden Führungskräfte im Wildwasser zu Masters of Change?
Also ich finde diesen Satz großartig hier, der mir jetzt begegnet ist bei der Recherche. Sobald wir uns auf unsere inneren Werte besinnen, können wir trotz aller Veränderungen dieselben bleiben.
Das ist ein schönes Schlusswort hier für unsere heutige Podcast-Folge zu Masters of Change. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie diese gerne mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder in Ihren Netzwerken, die vielleicht auch gerade in wilden Wassern unterwegs sind. Hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen und ja natürlich, Sie dürfen auch gerne hier diesen Kanal abonnieren, sodass Sie keine Folge, die jeweils am 4. eines Monats erscheint, verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss.
Peace.